Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen. Dennoch wird das Thema häufig unterschätzt. In einer Schwerpunktfolge zur Frauengesundheit beleuchte ich heute mit der Kardiologin Christina Granitz Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Frau Dr. Granitz ist langjährige Oberärztin für Kardiologie und für Intensivmedizin an der Salk. Sie leitet die Spezialambulanz für Herzschwäche und spezielle Herzkrankheiten an der zweiten Medizin. Danke, dass Sie heute hier sind und wir über das wichtige Thema sprechen können.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Am Mikrofon begrüßen darf euch heute Hanna Mauracher. Zu Beginn möchte ich gerne wissen, wie unterscheiden sich die Herzen von Frauen und Männern, Frau Granitz?
Männliche und weibliche Herzen weisen selbst bei gesunden Menschen Unterschiede auf. Zum Beispiel in Bezug auf die Herzfrequenz, den Stoffwechsel oder auch die Regulierung des Erbguts. Auch der Verlauf von Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann unterschiedlich sein, ebenso wie das Risiko zu erkranken. Die anatomischen Unterschiede, also die Unterschiede im Aufbau des Herzens, spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Herzkrankheiten. Frauen haben in der Regel kleinere Herzen, die steifer sind und dementsprechend auch weniger elastisch arbeiten können als die Herzen von Männern. Der Ruhepuls von Frauen ist auch höher als der von Männern.
Dann wissen wir jetzt mal über die Anatomie, die größten Unterschiede zumindest, Bescheid. Wie häufig kommen jetzt Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen vor und wie häufig werden diese zur Todesursache?
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind bei Frauen und auch bei Männern weltweit die häufigste Todesursache. Bei Frauen sind in Europa mehr Todesfälle auf kardiovaskuläre Erkrankungen zurückzuführen als bei Männern. Beispielsweise geht man davon aus, dass im Jahr 2,2 Millionen Frauen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen versterben und 1,9 Millionen Männern. Für Österreich gibt es auch Zahlen. Allein im Jahr 2023 starben über 16.000 Frauen in Österreich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was diese auch bei uns zur häufigsten Todesursache bei Frauen macht.
Wenn das jetzt so bekannt ist und statistisch alles bewiesen ist, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen die häufigste Todesursache bei Frauen sind, warum werden diese dann oft immer noch unterschätzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Bei Frauen wird häufig der Fokus auf Krebserkrankungen, wie beispielsweise Brustkrebs, gelegt, während aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindestens genauso relevant sind. Diese Gefahr wird häufig übersehen, weil sich kardiovaskuläre Erkrankungen bei Frauen auch anders äußern können als bei Männern. Frauen zeigen manchmal unspezifischere Symptome, was unter Umständen dazu führen kann, dass das Risiko leider unterschätzt wird.
Und welche speziellen Risiken und Besonderheiten gibt es jetzt bei Frauen in Bezug auf Herzkrankheiten?
Kardiovaskuläre Risikofaktoren spielen bei beiden Geschlechtern eine wichtige Rolle für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei Frauen mit Arterienverkalkung werden häufiger Risikofaktoren wie Diabetes, Bluthochdruck und Rauchen als bei Männern beobachtet. In Westeuropa sind bei Männern vor allem erhöhte Blutfettwerte und bei Frauen der erhöhte Blutdruck die wichtigsten Risikofaktoren, auf die man Einfluss nehmen kann. Es gibt jedoch auch spezifischere Risikofaktoren für Frauen, beispielsweise spezielle Schwangerschaftserkrankungen, die Anwendung von hormonellen Verhütungsmitteln, Brustkrebs und die Therapie, sowie auch die Wechseljahre mit den einhergehenden hormonellen Veränderungen.
Wenn wir jetzt zu Beginn vielleicht noch ein bisschen genau auf den Herzinfarkt eingehen, warum wird denn der jetzt bei Frauen oft später erkannt bzw. diagnostiziert?
Das liegt unter Umständen daran, dass der klassische Herzinfarkt immer noch mit älteren Männern assoziiert wird, die über starke Brustschmerzen klagen, die in den linken Arm ausstrahlen. Das ist das klassische Bild. Frauen treten jedoch häufig andere Symptome auf, die auch diskreter sein können. Und diese untypischen Beschwerden führen auch dazu, dass die Diagnose manchmal leider verzögert gestellt wird.
Welche Symptome treten typischerweise bei Frauen beim Herzinfarkt auf?
Während Männer, wie gesagt, eben häufig über diese klassischen starken Brustschmerzen klagen, erleben Frauen oft eine Reihe von eher unspezifischen Beschwerden, wie Atemnot, Übelkeit, auch unerklärliche Müdigkeit, Schweißausbrüche oder Schmerzen im Oberbauch. Das sind Symptome, die nicht sofort mit einem Herzinfarkt assoziiert werden. Deswegen zögern vielleicht auch viele Frauen, den Notruf zu wählen, was aber lebensgefährlich sein kann. Besonders jüngere Frauen neigen auch dazu, die Symptome zu ignorieren oder zu bagatellisieren, weil sie halt berufliche oder private Verpflichtungen möglicherweise auch priorisieren. Diese Verzögerung in der Reaktion kann jedoch das Risiko einer schweren Erkrankung oder eines frühen Todes erheblich erhöhen.
Sind Frauen meistens älter als Männer, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden?
Ja, die Daten zeigen das tatsächlich. Und die Ursache mag sein, dass die Frauen vor den Wechseljahren den Schutz ihrer Geschlechtshormone, insbesondere des Östrogens, genießen. Östrogen hat eben eine schützende Wirkung auf Blutgefäße. Es reduziert das Risiko für Gefäßverkalkungen. Also das sind Ablagerungen, die dann zur Gefäßverengung führen können. Und dieser Schutzmechanismus ist einer der Gründe, warum Frauen in der Regel erst später im Leben von Herzinfarkten betroffen sind als Männer. Allerdings nimmt eben dieser Schutz dann nach den Wechseljahren ab, da der Östrogenspiegel sinkt. Und darüber hinaus kommen bei vielen Frauen in dieser Lebensphase noch weitere Risikofaktoren dazu, wie Übergewicht, Schlafstörungen oder auch Ängste, die dann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusätzlich erhöhen.
Also die Wechseljahre haben einen entscheidenden Einfluss auf die Herzgesundheit. Was können denn Frauen jetzt in dieser Lebensphase tun, um ihre Herzgesundheit zu unterstützen?
Also zunächst einmal muss man sagen, dass bei Symptomen einfach umgehend ärztlicher Rat eingeholt werden sollte. Darüber hinaus ist es entscheidend, sich regelmäßig einer kardiologischen Untersuchung zu unterziehen, um vielleicht frühzeitig schon mögliche Risiken zu erkennen. Ebenso ist es wichtig, die klassischen Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit oder erhöhte Blutfette bestmöglich zu kontrollieren. Auch das Rauchen sollte natürlich vermieden werden. Ein aktiver Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung kann dabei auch unterstützen. Und natürlich ist auch eine ausgewogene Ernährung mit viel Gemüse, gesunden Fetten und Vollkornprodukten wichtig. Ein Eiweißmangel sollte dabei aber vermieden werden und gleichzeitig ist es wichtig, besonders in oder nach den Wechseljahren auch Kalorien gezielt einzusparen, um Übergewicht zu vermeiden, was wiederum auch ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist.
Ich gebe eine Reihe an Maßnahmen. Wenn wir jetzt noch allgemeiner denken, welche Frauen sind generell besonders gefährdet, einen Herzinfarkt zu bekommen, also vielleicht auch im jüngeren Alter?
Das Risiko besteht eben nicht nur für Frauen nach den Wechseljahren, sondern auch für jüngere Frauen zwischen 40 und 50. Besonders gefährdet sind die, die vielleicht eine familiäre Vorbelastung haben oder einfach auch einen ungesunden Lebensstil. Die besprochenen Risikofaktoren sollten eben optimiert werden. Gleichzeitig sollten Schutzfaktoren gestärkt werden, wie eben die Bewegung, auch bewusste Entspannung, eine gesunde Ernährung und das Pflegen sozialer Kontakte. Weil wir eben gerade mitten in der Grippesaison sind, möchte ich auch hier nochmal darauf hinweisen, dass auch die Grippeimpfung tatsächlich vor kardiovaskulären Erkrankungen schützen kann. Es ist auch wichtig, sich generell einfach der Gefahr bewusst zu sein, die Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen. Und Frauen sollten ihre Symptome ernst nehmen und sich nicht scheuen, im Fall des Falles ärztlichen Rat einzuholen.
Dann blicken wir ein bisschen auf die Therapiemöglichkeiten beim Herzinfarkt. Werden Herzinfarkte bei Frauen und Männern gleich therapiert?
Ja, also wenn die Diagnose korrekt gestellt wird, erhalten Frauen und Männer grundsätzlich dieselbe Behandlung. Entscheidend ist es ja bei einem Herzinfarkt, die Durchblutung des Herzmuskels schnellstmöglich wiederherzustellen. In der Regel wird dies mit einer Kathetertechnik gemacht. Anschließend werden die PatientInnen auf der Intensivstation dann überwacht. Und die Auswahl und der Dosierung der Medikamente ist derzeit meist gleich für Männer und Frauen. Allerdings muss man darauf hinweisen, dass Frauen in klinischen Studien oft unterrepräsentiert sind. Nur etwa 25%, also ein Viertel der Teilnehmenden, sind weiblich. Das könnte unter Umständen die systematische Erforschung von geschlechtsspezifischen Wirkungen und auch Nebenwirkungen von Medikamenten erschweren, obwohl gewisse Unterschiede längst bekannt sind.
Ja, unglaublich, dass da die Lücke immer noch so groß ist.
Ja. Ist viel Nachholbedarf noch.
Rehabilitationsmaßnahmen spielen nach einem Herzinfarkt eine große Rolle. Werden die von Männern und Frauen gleichermaßen in Anspruch genommen?
Leider gibt es auch hier geschlechtsspezifische Ungleichheiten. Beispielsweise wurde diese Frage in einer großen internationalen Studie mit über 48.000 PatientInnen untersucht. Und es hat sich gezeigt, dass Frauen im Vergleich zu Männern mit 12% geringerer Wahrscheinlichkeit überhaupt zur Reha zugewiesen worden sind. Und weiters wurde berichtet, dass Frauen mit geringerer Wahrscheinlichkeit die Reha dann auch antreten bzw. abschließen.
Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Oder Sie haben auch erwähnt, dass Frauen seltener den Notruf wählen. Ist es dieses Verantwortungsgefühl der Familie gegenüber?
Es ist schwer zu sagen. Natürlich ist es auch ein Stück weit spekulativ. Es gibt aber auch Untersuchungen damit, die sich damit befassen. Und ich glaube, dass ein großes Problem ist, dass Frauen ihre Symptome häufig, ihre Symptome eben bagatellisieren. Also Frauen, besonders Jüngere, schieben die Symptome oft auf weniger bedrohliche Ursachen, wie zum Beispiel eine Magenverstimmung. Manche Frauen stellen berufliche Verpflichtungen oder Sorge um die Familie über ihre Gesundheit und reagieren verzögert. Und bei älteren Frauen kann das Zögern dann eben auch mit den atypischen Symptomen zusammenhängen. Manchmal, wenn ältere Frauen alleine leben, ist es oft schwierig, dass sich diese dann Unterstützung holen, weil sie nicht zur Last fallen möchten. Ja, das sind eben so die gängigen Probleme.
Dass wir noch einmal darauf hinweisen, dass Sie vielleicht noch mal kurz erklären, warum ist es jetzt so wichtig, nicht zu zögern, wenn man auch nur vermutet, einen Herzinfarkt zu haben?
Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute. Es gibt auch das Sprichwort in der Kardiologie, Zeit ist Muskel. Ja, time is muscle. Es ist entscheidend, bei Symptomen sofort Hilfe zu holen. Lieber einmal zu viel den Notarzt zu wählen als zu spät. Gerade bei unerklärlichen oder ungewöhnlich starken Beschwerden sollte man nicht zögern. Und weil wir das vorhin angesprochen haben, für alleinlebende ältere Frauen könnte auch ein Hausnotrufsystem beispielsweise eine sinnvolle Möglichkeit sein.
Dann haben wir ein weiteres sehr verbreitetes Problem im Gesundheitsbereich, nämlich den Bluthochdruck. Mhm. Ab welchen Werten spricht man denn jetzt speziell bei Frauen von einem zu hohen Blutdruck?
In den letzten Leitlinien wurde eine neue Kategorie eingeführt, und zwar der erhöhte Blutdruck. Und der ist definiert bei Werten zwischen 120 bis 139 zu 70 bis 89 mm Hg. Und durch diese Neuerung sollen mehr Menschen mit einem erhöhten Risiko erkannt werden. Und die Definition eines manifesten Bluthochdrucks, der Hypertonie, bleibt weiterhin bestehen ab einem Blutdruck von über 140 zu 90. Bei der Hypertonie soll die medikamentöse Therapie sofort eingeleitet werden. Und bei dem erhöhten Blutdruck, also diese Risikokategorie, da muss eine Risikoabschätzung für die Therapieentscheidung getroffen werden.
Sollten Frauen bei der Medikamenteneinnahme irgendetwas speziell beachten oder gibt es da auch wieder Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja, also bis dato gibt es ja keine randomisierten, kontrollierten Studien diesbezüglich und daher enthalten die aktuellen europäischen Richtlinien auch noch keine geschlechtsspezifischen Grenzwerte oder Dosierungsempfehlungen für Blutdruckmedikamente. Trotzdem sollte man als verschreibender Arzt oder Ärztin eben auch darauf achten, ob bei Frauen unter Umständen eine angepasste Dosierung sinnvoll sein kann. Es gibt auch bestimmte Blutdruckmedikamente, die in der Schwangerschaft nicht eingenommen werden dürfen, weil sie teratogen wirken. Und Frauen, die schwanger sind oder eine Schwangerschaft planen, sollten daher unbedingt mit ihrem Arzt darüber sprechen. Sollte es zu Nebenwirkungen kommen, ist es auch wichtig, die Medikamente dann nicht eigenständig abzusetzen, sondern das mit dem Arzt zu besprechen.
Und welche Maßnahmen würden sich eignen, um den Bluthochdruck frühzeitig zu erkennen und zu behandeln? Auf was kann man da achten?
Ja, ein Punkt wäre, dass Frauen insbesondere in den Wechseljahren darauf achten sollten, den Blutdruck regelmäßig zu messen. Sehr oft ist ein hoher Blutdruck nicht mit Symptomen verbunden, besonders in der Anfangsphase. Man merkt es also selber nicht. Deswegen ist die Messung die einzige Methode, einen erhöhten Blutdruck festzustellen. Entweder beim Arzt oder zu Hause mit einem eigenen Blutdruckmessgerät. Und das hilft, Veränderungen frühzeitig zu bemerken und dann entsprechend auch rechtzeitig reagieren zu können.
Also hier spielen auch wieder die hormonellen Veränderungen eine große Rolle. Kann jetzt ein Bluthochdruck in der Schwangerschaft auch Komplikationen verursachen?
Ja, absolut. Es sind also nicht nur Frauen in den Wechseljahren vulnerabel, sondern auch in der Schwangerschaft. Schwangere Frauen, die Bluthochdruck haben oder ein Risiko für die Entwicklung von Bluthochdruck, sollten besonders engmaschig ärztlich überwacht werden. In einigen Fällen kann dann auch eine medikamentöse Behandlung notwendig sein, je nachdem, wie hoch der Blutdruck ist. Und das kann eben auch dann mit schweren Komplikationen einhergehen, beispielsweise die Präeklampsie, das ist eine schwere Komplikation während der Schwangerschaft, die zu hohem Blutdruck und weiteren gesundheitlichen Problemen führen kann. Das tritt insbesondere auf bei erstgebärenden Frauen mit Mehrlingsschwangerschaften oder wenn bereits Vorerkrankungen vorliegen, wie Diabetes, Nierenerkrankungen oder Bluthochdruck. Auch nach einer Schwangerschaft, in der Bluthochdruck oder eben Präeklampsie aufgetreten sind, sollten Frauen auf einen gesunden Lebensstil achten und sich regelmäßig untersuchen lassen. Idealerweise jährlich, einfach um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist.
Und wie schaut es mit Verhütungsmethoden aus? Welche sind bei Bluthochdruck empfehlenswert?
Frauen mit Bluthochdruck, aber auch mit starkem Übergewicht oder Raucherinnen sollten auf die Einnahme der klassischen Pille nach Möglichkeit eher verzichten. Es ist dann ratsam, gemeinsam mit dem Arzt eine andere geeignete Verhütungsmethode zu wählen.
Dann schauen wir noch weiter zu Thrombosen. Auch diese stellen ja ernsthafte Gesundheitsrisiken dar. Wie häufig sind Frauen davon betroffen?
Frauen haben ein höheres Risiko für tiefe Beinvenenthrombosen als Männer. Bei dieser Erkrankung bildet sich ein Blutgerinnsel in einer Vene im Bein beispielsweise, das den Blutfluss blockieren kann und das Gefäß auch komplett verschließt. Das kann nicht nur Schmerzen und Schwellungen des Beines verursachen, sondern unter Umständen auch lebensbedrohliche Komplikationen wie Lungenembolien nach sich ziehen. Das passiert eben dann, wenn sich so ein Gerinnsel loslöst und über die Blutbahn hinauf ins Herz und in die Lunge weitertransportiert wird und dort die Gefäßbahn verstopft.
Gibt es da jetzt spezifische Risiken für Thrombosen bei Frauen?
Einige Risikofaktoren, wie zum Beispiel genetische Gerinnungsstörungen oder höheres Alter, betreffen ja Männer und Frauen gleichermaßen. Frauen haben jedoch zusätzlich geschlechtsspezifische Risiken. Dazu gehören beispielsweise die Einnahme der Antibabypille, Schwangerschaft, die Wochenbettphase und auch Hormonersatztherapien. Diese Faktoren können die Wahrscheinlichkeit für Thrombosen deutlich erhöhen.
Kann man eine Thrombose jetzt erkennen oder wie spürt man das?
Typische Alarmzeichen wären Schmerzen und Schwellung, vor allem einseitig am Bein, insbesondere auch nach Phasen längerer Immobilität, wie zum Beispiel einem Langstreckenflug oder wenn man beispielsweise ruhig gestellt ist durch einen Gips oder eine Schiene. Im Zweifelsfall sollte jedoch eine ärztliche Abklärung erfolgen.
Also auch hier wieder nicht zögern.
Genau.
Frau Granitz, Sie sind speziell auch eine Expertin rund um das Thema Herzschwäche. Woran handelt es sich jetzt noch bei dieser Erkrankung? Und gibt es da auch geschlechtsspezifische Unterschiede? Oder?
Bei der Herzschwäche ist die Leistung des Herzens beeinträchtigt, sodass der Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden kann. Entweder ist die Pumpkraft des Herzens vermindert oder das Herz kann sich aufgrund einer eingeschränkten Elastizität nicht mehr ausreichend mit Blut füllen. Ein häufiges Anzeichen für die Herzschwäche ist Atemnot, selbst bei geringer körperlicher Belastung, sowie eine rasche Erschöpfung oder ein Leistungsknick. Manchmal bemerken die PatientInnen auch Wassereinlagerungen in den Beinen. Und wenn diese Symptome auftreten, sollte man unbedingt zeitnah den Hausarzt als primären Ansprechpartner kontaktieren. Ein weiterführender Ultraschall des Herzens kann dann eine wertvolle Untersuchung sein, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
Gibt es da hier Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei der Häufigkeit oder wie sich das äußert?
Frauen leiden häufiger an einer sogenannten diastolischen Herzschwäche. Bei dieser Form der Herzinsuffizienz funktioniert die Füllungsphase des Herzens nicht richtig und das bedeutet, dass das Herz schlechter Blut aufnehmen kann. Dieser Effekt verstärkt sich im Alter, insbesondere nach den Wechseljahren, wenn der Körper durch den sinkenden Östrogenspiegel zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist. Frauen sollten also Symptome wie Atemnot, Müdigkeit und eingeschränkte Leistungsbreite ernst nehmen und rechtzeitig eine kardiologische Untersuchung in Anspruch nehmen lassen. Es gibt hier auch einen Blutwert, das sogenannte Pro-BNP, der auch beim Hausarzt abgenommen werden kann und insbesondere in der Frühphase und zur Ausschlussdiagnose dieser Erkrankung sehr wertvoll sein kann.
Kann man da sagen, dass die Herzschwäche bei Frauen auch eher unterschätzt wird, wie beim Herzinfarkt? Oder?
Es gibt einige geschlechtsspezifische Unterschiede, auch bei der Herzinsuffizienz. Was wir zum Beispiel wissen, ist, dass Frauen mit Herzschwäche im Vergleich zu Männern eine schlechtere Lebensqualität haben, obwohl die objektiven Erkrankungsparameter gleich sind. Außerdem berichten Frauen auch häufiger über schwerere Nebenwirkungen ihrer Herzschwächemedikamente. Und es mag auch sein, dass Symptome bei Frauen anders wahrgenommen werden, was dann eben wieder analog zum Infarkt zu einer verzögerten Diagnose führen kann. Und viele Behandlungsempfehlungen stammen aus Studien, in denen Frauen auch eben wie beim Infarkt unterrepräsentiert sind. Das mag möglicherweise dazu führen, dass Behandlungsansätze nicht immer hundertprozentig optimal auf Frauen ganz im Speziellen abgestimmt sind.
Bedeutet das, dass Frauen auch hier weniger intensiv behandelt werden?
Bislang wird in den aktuellen Empfehlungen nicht zwischen der Herzinsuffizienzbehandlung von Männern und Frauen unterschieden. Aber wir wissen, dass bei Patientinnen oft eine niedrigere Dosis ausreicht, um eine gute Wirkung zu erzielen und das Risiko von Komplikationen zu verringern. Eine geringere Dosis kann auch mit weniger Nebenwirkungen und einer besseren Einhaltung der Therapie verbunden sein. Daher sollten in Zukunft diese geschlechtsspezifischen Dosierungsempfehlungen geprüft werden. Ein großes Problem ist jedoch, dass Frauen insgesamt weniger häufig die prognoseverbessernde medikamentöse Therapie erhalten und dass Frauen auch weiterführend seltener Therapien wie spezielle Herzschrittmachersysteme erhalten als Männer.
Gibt es da neuere Ansätze, die hier helfen können?
Ja, beispielsweise bietet die Telemedizin ein großes Potenzial, um diese Lücke zu schließen. Es konnte gezeigt werden, dass eine telemedizinische Überwachung von Patientinnen mit Herzschwäche besonders effektiv ist. Dabei werden wichtige Parameter wie zum Beispiel das Körpergewicht und der Blutdruck und auch die Symptome kontinuierlich überwacht und man kann rechtzeitig eingreifen. Das Ergebnis ist da beeindruckend. Patientinnen und Patienten, die überwacht wurden, mussten seltener ins Krankenhaus aufgrund ihrer Herzschwäche und haben eine höhere Überlebensrate. In Salzburg gibt es bereits ein sehr erfolgreiches Disease-Management-Programm zur Behandlung der Herzschwäche, das Kardiomobil. Und demnächst wird hier auch eine telemedizinische Komponente integriert werden, sodass hoffentlich auch die Salzburger Patientinnen da bald profitieren können.
Sehr spannend. Also es tut sich vieles.
Ja, es ist im Fluss.
Man hört immer wieder von diesem Broken Heart Syndrom, von dem dann, wenn eher Frauen betroffen sind, was hat es denn mit diesem Syndrom auf sich? Was ist das genau?
Das Broken Heart Syndrom oder auch die Stresskardiomyopathie ist eine Herzmuskelerkrankung, die vor allem Frauen betrifft. Das Verhältnis ist hier 9:1, Frauen versus Männer. Sie tritt meistens nach extrem emotional belastenden Ereignissen auf, wie einem Todesfall in der Familie oder auch einer Trennung. Es handelt sich um eine stressbedingte akute Funktionsstörung des Herzens, die sich klinisch ganz ähnlich äußern kann und dieselben Beschwerden macht wie ein klassischer Herzinfarkt. Das Problem ist jedoch nicht eine Durchblutungsstörung durch einen Gefäßverschluss, sondern eine akute Überlastung des Herzens durch Stresshormone. Und das ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie sich starke emotionale Belastungen negativ auf die Gesundheit von Frauen auswirken können.
Und warum ist das jetzt bei Frauen häufiger? Sind die da emotional vulnerabler oder da mitfühlender?
Ja, ja, die Mechanismen, die letztlich zu diesen Geschlechterunterschieden führen, sind nicht abschließend geklärt. Das ist noch Gegenstand der Forschung. Einige Daten sprechen aber dafür, dass Frauen möglicherweise tatsächlich sensibler auf emotionalen Stress reagieren können.
Wir haben jetzt gehört, dass Herzinfarkte bei Frauen häufig unterschätzt werden, dass Frauen mit Herzschwäche oft weniger intensiv behandelt werden. Medikamente werden oft auf männerbasierten Studien für beide Geschlechter dosiert. Inwiefern bereiten denn jetzt genderspezifische Lücken in der Medizin noch immer ein großes Problem?
Beispielsweise erhalten Frauen und Männer die gleichen Medikamente gegen Erkrankungen, obwohl wesentliche Unterschiede in der Wirkungsweise bekannt sind. Die meisten Medikamente werden auf der Grundlage von Studien entwickelt, an denen überwiegend Männer teilnehmen. Dadurch bleiben geschlechtsspezifische Unterschiede eben oft unberücksichtigt. Bei Frauen haben manche Medikamente auch eine andere Wirkung, da Frauen oft einen höheren Körperfettanteil haben und auch die Enzyme, die Medikamente abbauen, möglicherweise weniger aktiv sind. Für konkrete Empfehlungen hinsichtlich einer geschlechtsspezifischen Dosierung existiert aber noch keine Datengrundlage, soweit sind wir noch nicht. Aber es gibt erste Forschungsergebnisse, die geschlechtsspezifische Unterschiede in der Verstoffwechslung von Medikamenten beispielsweise aufzeigen. Und die Wahl und Dosierung von Medikamenten könnte vielleicht zukünftig stärker auf die individuellen Bedürfnisse von Frauen dann abgestimmt werden.
Also es wird Zeit, dass Frauen in der Medikamentenforschung stärker berücksichtigt werden und dass alles besser angepasst wird.
Absolut.
Was muss jetzt generell getan werden, damit die Gesellschaft und natürlich speziell Frauen rund um Herz-Kreislauf-Erkrankungen besser aufgeklärt sind und werden?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema, wo wahrscheinlich auf mehreren Ebenen interveniert werden könnte oder sollte. Die Gesundheitskompetenz müsste bereits in jungen Jahren, das geht schon in der Kindheit an, gestärkt werden. Und es könnten sicherlich auch einige strukturelle Rahmenbedingungen optimiert werden. Ein wichtiger Schritt wäre jedenfalls das Bewusstsein für die kardiovaskulären Erkrankungen und deren Risikofaktoren zu schärfen, sowohl bei Betroffenen als auch im medizinischen Bereich. Um noch einmal auf das Beispiel des Herzinfarktes zurückzukommen, Frauen sollten eben wissen, dass Schmerzen im Bauch und Übelkeit ebenso ernst genommen werden müssen wie die klassischen Symptome. Gleichzeitig ist es aber auch entscheidend, dass auch ÄrztInnen bei unklaren Beschwerden Herzprobleme immer in Betracht ziehen, ganz unabhängig vom Geschlecht oder vom Alter der PatientInnen.
Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie man Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen kann. Vielleicht zum Schluss noch ein paar allgemeine Empfehlungen für Frauen, aber auch für Männer. Was sollte jeder beachten?
Weil es so wichtig ist, das kann man auch nicht oft genug sagen. Die Kontrolle der kardiovaskulären Risikofaktoren und auch regelmäßige Gesundheitschecks sind sehr wichtig. Blutdruck, Blutzucker und Blutwerte sollten regelmäßig kontrolliert und in einen gesunden Bereich gebracht werden. Darüber hinaus ist es wesentlich, auf ein gesundes Körpergewicht zu achten, körperlich aktiv zu sein und sich ausgewogen zu ernähren. Nikotin sollte vermieden werden und Alkohol eben nur in Maßen genossen werden. In dem Zusammenhang möchte ich auch auf die Vorsorgeuntersuchung hinweisen. Die kann ja in Österreich als kostenfreier Gesundheitscheck ab dem 18. Lebensjahr jährlich in Anspruch genommen werden.
Wo kann sich jetzt jede Einzelne am besten darüber informieren, wenn man da jetzt mehr dazu wissen möchte?
Erster Ansprechpartner sollte immer der Hausarzt oder die Hausärztin sein. Aber auch beispielsweise der Österreichische Herzfonds bietet Informationen an, die sich speziell mit der Herzgesundheit von Frauen beschaffen. Diese Ressourcen können vielleicht dabei helfen, das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Herzgesundheit zu schärfen und Frauen ermutigen, Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen.
Und abschließend würde ich noch gerne wissen, was muss jetzt Ihrer Meinung nach passieren, um die Behandlung von Frauen mit Herzerkrankungen zu verbessern und zu optimieren?
Es ist wichtig, dass alle Stakeholder, also Medizinerinnen, Angehörige und Patientinnen, für die geschlechtsspezifischen Unterschiede sensibilisiert werden. Ein Umdenken findet ja bereits statt, auch in der Ausbildung. Wenn wir diese Unterschiede konsequent berücksichtigen, können Frauen in Zukunft hoffentlich besser therapiert werden und ihre Heilungschancen steigen.
Dann hoffen wir, dass da noch einiges vorangeht. Frau Granitz, ich sage vielen Dank für das sehr spannende und wissenswerte Gespräch. Wir haben unglaublich viel über die Herzgesundheit von Frauen erfahren. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise.
Vielen Dank. Es war mir eine Freude, über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.